Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen. Der Steuerstreit war Thema bei einem Treffen in Brüssel. Die Schweiz und die EU wollen im November Gespräche führen. Der Nationalrat ist gegen die Einbürgerung an der Urne. Der Gemeindeversammlung allerdings lässt er dieses Recht. Die Ausschaffung unter Zwang soll in der ganzen Schweiz gleich ablaufen. Der Nationalrat verlangt eine einheitliche Regelung. Der UNO-Sondergesandte Gambari ist wieder aus Burma abgereist. Er traf dort die Spitzen von Militär und Opposition. Und später dann rette sich, wer kann. Im Darfur-Konflikt versagen die Beschützer. Die Friedenstruppe wird selbst zum Opfer. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Penelope Künis.
Bundespräsidentin Micheline Galmire hat sich heute in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso getroffen. Dabei kam auch der Steuerstreit über die tiefen Abgaben für ausländische Firmen in gewissen Schweizer Kantonen auf den Tisch. Lange waren die Positionen verhärtet. Jetzt will man wenigstens mit Gesprächen beginnen. Thomas Oberer.
Nach dem Treffen sparten beide Seiten nicht mit Lob. Die Beziehungen seien gut und dürften nicht gefährdet werden. Trotzdem wurde klar, die EU will die Steuerprivilegien für ausländische Firmen in einzelnen Schweizer Kantonen nicht akzeptieren. Bis anhin gab es in diesem sogenannten Steuerstreit keine Gespräche. Doch nun soll es vorwärts gehen, meinte Bundespräsidentin Galmire.
Die EU und die Schweiz haben verschiedene Meinungen über diese Steuerfragen. Und wir haben uns geeinigt, EU und Schweiz, dass wir in einem Dialog eintreten werden.
Kurz nach den Schweizer Wahlen am 12. November sollen sich Fachleute erstmals treffen, um das Steuerthema genauer unter die Lupe zu nehmen. Es gehe aber bloß um erste Gespräche und nicht um Verhandlungen, stellte Galmire klar, um die Kritik der SVP zu entkräften. Kommissionspräsident Barroso betonte, das Steuerproblem dürfe die gute Freundschaft nicht in Frage stellen. Man müsse die Beziehungen im Gegenteil vertiefen. So sollen denn auch bereits Anfang November Verhandlungen über ein Abkommen zum Stromtransit durch die Schweiz beginnen. Der Besuch von Bundespräsidentin Galmire in Brüssel hat also zur Entspannung beigetragen. Doch die Schweiz muss sich klar sein, damit dieses gute Klima auch von Dauer ist, braucht es in Sachen Steuerstreit einen für die EU akzeptablen Kompromiss.
Der Nationalrat möchte nicht, dass Schweizerinnen und Schweizer über Einbürgerungen an der Urne entscheiden. Die Grosse Kammer möchte lieber, dass die Gemeindeversammlung über Gesuche abstimmt. Dabei solle aus dem einzelnen Gesuch klar hervorgehen, welcher Religion die Einbürgerungswilligen angehören. Angaben über die finanzielle Situation, wie beispielsweise Schulden oder Sozialhilfe, solle es aber keine geben. Der Vorschlag des Nationalrates ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Einbürgerungsinitiative der SVP. Diese will Urnenentscheide wieder zulassen und Beschwerdemöglichkeiten ausschließen. 2003 hatte das Bundesgericht Urnenentscheide als verfassungswidrig erklärt. Da die Haltung des Nationalrats von derjenigen des Ständerats abweicht, muss sich die Kleine Kammer nochmals mit den Einbürgerungen befassen. Der Nationalrat will Zwangsmaßnahmen bei Ausschaffungen einheitlich regeln. Trotz Opposition der Linken und Grünen ist der Rat auf das neue Zwangsanwendungsgesetz eingetreten. Das Gesetz sieht vor, dass körperliche Gewalt, Hilfsmittel oder Waffen angemessen eingesetzt werden. Die wohl umstrittenste Frage des Gesetzes ist, welche Waffen zugelassen werden sollen. Diesen heiklen Punkt wird der Rat morgen diskutieren. Das Bundesamt für Verkehr hat seinen neuesten Bericht vorgelegt über den Bau und die Kosten der NEAT, der neuen Eisenbahn-Alpentransversale. Danach wird die NEAT nach heutigem Stand fast 20 Milliarden Franken kosten. Noch vor einem halben Jahr war man von Kosten von knapp 17 Milliarden ausgegangen. Bei der Volksabstimmung 1992 ging es ursprünglich um einen 8 Milliarden Kredit. Teurer werden vor allem die Endkosten an Gotthard und Ceneri. Die SP verstärkt ihre Kritik an den Schweizer Lebensversicherern. Die Sozialdemokratische Partei wirft den Versicherungsgesellschaften erneut Rentenklau vor. Für das Jahr 2006 seien dies 500 bis 700 Millionen Franken. Zu diesem Schluss kommt die Partei, nachdem sie die Geschäftsberichte der fünf grössten Lebensversicherer untersucht hat. Die Lebensversicherer würden Gewinne zurückbehalten, statt sie an die Versicherten weiterzugeben, so die SP. Die SP kritisiert auch das Bundesamt für Privatversicherung. Es bevorzuge die großen Lebensversicherer gegenüber den unabhängigen Vorsorgestiftungen. Das Bundesamt hat inzwischen die Kritik entschieden zurückgewiesen. Das Bezirksgericht Zürich hat einen ehemaligen Zürcher Polizisten zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt verurteilt. Der Beamte hatte auf dem Polizeiposten Horgen ein 14-jähriges Mädchen bei einer Leibesvisitation unsittlich berührt. Zudem hatte er einer 18-Jährigen den Vorschlag gemacht, dass er ihr eine Geschwindigkeitsbuße erlassen würde, wenn er dafür ihre Brüste berühren dürfe. Dies lehnte die Frau ab. Das Gericht setzte mit dem Urteil ein klares Zeichen. Es erhöhte das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß um 4 Monate. Nach einem 4-tägigen Aufenthalt in Burma hat der UNO-Sondergesandte Ibrahim Gambari das Land verlassen. Der UNO-Sondergesandte war mit dem Chef der burmesischen Militärregierung zusammengetroffen. Über den Inhalt des Gesprächs wurde nichts bekannt. Gambari traf auch Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Unterdessen hat die Schweiz an der UNO-Sondersession zu Burma die dortige Militärjunta aufgerufen, die Menschenrechte zu achten. Zudem sagte der Schweizer UNO-Botschafter Blaise Godet, die UNO müsse schnell reagieren und eine klare Botschaft an die Regierung in Burma richten. Bundespräsidentin Micheline Calmire forderte Burma auf, das IKRK unverzüglich ins Land zu lassen. Die Staatspräsidenten von Nord- und Südkorea haben sich in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang getroffen. Thema war unter anderem das Atomwaffenprogramm Nordkoreas. Formell befinden sich Nord- und Südkorea seit Anfang der 50er Jahre im Kriegszustand. Beide Staaten haben keinen Friedensvertrag, sondern lediglich einen Waffenstillstand geschlossen. Die alternativen Nobelpreise gehen dieses Jahr an 2 Frauen und 2 Männer in Kenia, Sri Lanka, Kanada und Bangladesch. Ausgezeichnet wurde eine kenianische Friedensaktivistin für ihre Arbeit gegen Krieg und Terror, ein Jurist aus Sri Lanka für seinen Einsatz für das Völkerrecht, ein kanadisches Bauernehepaar für seinen mutigen Einsatz im Kampf gegen den Agrarkonzern Monsanto und ein Unternehmen aus Bangladesch für die Förderung der Sonnenenergie. Die alternativen Nobelpreise sind umgerechnet mit 360.000 Franken dotiert. Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 9.074 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.060 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 66,45 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 17,54. Das Wetter bis morgen Mittwoch. In der Nacht lockern sich die Wolken auch im Osten wieder auf. Morgen ist es über dem Mittelland zuerst stellenweise neblig, dann wieder meist sonnig. Gegen Abend ziehen aus Westen erneut Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 23 Grad. Am Donnerstag fällt besonders im Norden zeitweise Regen und die Temperaturen erreichen noch knapp 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. In Graubünden ist die Hauptstraße Thusis-Tiefenkastel nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Umfahrungsempfehlung via Lenzerheise. In der Westschweiz auf der A1 Yverdon-Genf Stau nach einem Unfall zwischen Gossonay und der Verzweigung Villach-Sainte-Croix. Dann weitere Staus oder Behinderungen auf diesen Strecken. Region Basel auf der A2 zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Gellert in Richtung Basel. Sowie auf der Rheinstraße zwischen Pratteln und Liestal. Region Zürich auf der Nordumfahrung in beiden Richtungen sowie auf der A4 zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1, die weiteren Themen. Ene mene mu, du gehörst dazu. Einbürgern soll ein Volksrecht bleiben, auch wenn die Bedingungen unklar sind. Der Bericht aus dem Bundeshaus. Und die Gemeinde Flums hat kein Problem mit Ausländern. Sie bürgert sie bloß nicht ein, der Praxisbericht. Dann, wenn die Versicherer verunsichern, die erneute Forderung nach Transparenz eint links und rechts in der sogenannten Rentenklau-Diskussion. Der Zwang zum Zwang, die Polizei soll bei Ausschaffungen eine Waffe verwenden, die sie gar nicht wollte. Sterben verboten. Gemeinden vertreiben die Sterbehilfeorganisation Dignitas, doch Ethiker verlangen mehr Toleranz im Angesicht des Todes. Buddhistische Zuversicht in Burma. Die Mönche glauben, ein gutes Karma zu erkennen. Augenzeugenbericht direkt aus der Provinz. Und im Dossier schutzbedürftige Schutztruppe. Die schwächelnden Friedenssoldaten in Darfur fürchten um ihr eigenes Leben. Von Stabilität keine Spur. Bei Einbürgerungen soll das Volk weiterhin mitreden können, aber mit gewissen Einschränkungen, so will es der Nationalrat. Er möchte Einbürgerungen an der Urne ausschließen, sie an Gemeindeversammlungen jedoch erlauben. Doch auch für Einbürgerungen an Gemeindeversammlungen sollen Vorschriften gelten und diese geben zu reden. Einer der umstrittenen Punkte: Die Stimmberechtigten sollen Auskunft bekommen über die Religionszugehörigkeit der Menschen, die den Schweizer Pass wollen. Aus dem Bundeshaus Nathalie Christen.
Die groben Leitplanken auf dem Weg zum Schweizer Pass hat das Bundesgericht gesetzt und eine Mehrheit im Nationalrat will sich daran halten. Die eine Leitplanke, jemanden nicht einbürgern, darf man nur mit einer Begründung. Und die andere Leitplanke, die abgewiesene Person muss dagegen Rekurs einlegen können. Doch was heißt dies für den Einbürgerungsalltag? Für die Ratsmehrheit war klar, bei einer Urneneinbürgerung ist es nicht möglich, für Ablehnungen eine saubere Begründung zu liefern. Deshalb sollen Stimmberechtigte ohne politisches Mandat nur noch an Gemeindeversammlungen mitreden dürfen. Und wenn sie dort jemandem den Schweizer Pass verweigern wollen, müssen sie es schriftlich begründen. Als Entscheidbasis sollen die Stimmberechtigten unter anderem auch die Religionszugehörigkeit erfahren. SVP-Nationalrätin Jasmin Hutter.
Ablehnende Gründe finden sich oft aus einem Unwohlsein heraus. Ein Unbehagen gegenüber beispielsweise einer anderen Religion. Offensive Information hilft nicht nur dem Stimmbürger, sondern insbesondere auch dem Einbürgerungswilligen.
Das stieß vor allem der Linken sauer auf. SP-Nationalrätin Vreni Hubmann.
Sie will mit ihrer Partei, dass nämlich Muslime nicht eingebürgert werden. Und hier besteht die Gefahr eines diskriminierenden Entscheides in einer Gemeindeversammlung.
Solche Zeiten habe es schon einmal gegeben, warnte Hubmann erfolglos. Zeiten, in denen Juden hinter vorgehaltener Hand erfahren hätten, als Jude hätten sie sowieso keine Chance auf den Schweizer Pass.
Meine Damen und Herren, diese Zeiten sollten endgültig vorbei sein, dass Einbürgerungsgesuche abgelehnt werden aufgrund von Religionszugehörigkeit, das gehört nun definitiv der Vergangenheit an.
Darf man also überhaupt nach einer so sensiblen Angabe wie der Religionszugehörigkeit fragen und sie dann publik machen? Kritisiert worden sei dies bereits bei der Volkszählung, wo es ja vorwiegend um Schweizerinnen und Schweizer geht, erklärt Staatsrechtsprofessor Bernhard Ehrenzeller von der Universität St. Gallen. Und trotzdem habe man daran festgehalten. Wolle sich jemand einbürgern lassen, sei die Frage nach der Religion erst recht kein Problem.
Da begibt sich natürlich diese Person ein Stück weit in den öffentlichen Raum und man kann ja auf keinen Fall verhindern, dass dann jemand in der Gemeindeversammlung fragt, welcher Religion ist diese Person zugehörig. Dann wird es eine Antwort geben und am schlimmsten wäre es meines Erachtens, wenn nur gemutmaßt würde und das die Tatsache überhaupt gar nicht zutreffen würde. Ich glaube, von daher gesehen ist es ein öffentliches Informationsbedürfnis, dass man das weiß.
Im Prinzip stimmt dem auch ein anderer Staatsrechtsprofessor zu, Peter Henny von der Uni Freiburg. Nur?
Die Frage ist natürlich dann, ob mit der Angabe der Religionszugehörigkeit dann im späteren Verfahren, ob das als entscheidendes Element beigezogen wird.
Denn eines ist für beide Staatsrechtler klar. Eine Ablehnung, die nur mit der Religion begründet wird, wäre verfassungswidrig. Bernhard Ehrenzeller.
Das wäre ein typischer Fall einer willkürlichen oder diskriminierenden Begründung.
Hier wird laut Staatsrechtsprofessor Henny denn auch die Schwierigkeit liegen, zu entscheiden, welche Rolle die Religion bei einem Nein zum Schweizer Pass spielte.
Es wird dann eine Sache der Gerichte sein, die Trennlinie zwischen zulässiger Verwendung und unzulässiger Verwendung solcher Merkmale genauer zu definieren.
Sollte der Ständerat gleich wie der Nationalrat entscheiden, würde es also weiterhin Arbeit geben für Richter und Stoff für heftige Diskussionen.
Nathalie Christen. Die Nationalratsdebatte hat es gezeigt, nicht nur Einbürgerungsabstimmungen an der Urne sind umstritten, sondern auch Entscheidungen an der Gemeindeversammlung. Knackpunkt ist dabei vor allem die Frage, wie die Ablehnung des Gesuchs begründet werden muss. Ein Problem, das bereits mehrere Gemeinden beschäftigt, so auch Flums im Kanton St. Gallen. In der Gemeinde im Sarganserland werden jedes Jahr zahlreiche einbürgerungswillige Ausländer in der Gemeindeversammlung abgelehnt. Besonders schwer haben es Menschen aus dem Balkan und der Türkei. Elmar Plotzer.
Flums, Knapp 5000 Einwohnerinnen und Einwohner, gut 20% sind Ausländer. Landwirtschaft und Industrie prägen das Dorfbild. Dazu gehört auch eine landesweit bedeutende Produktionsstätte für Steinwolle. Für Gemeindepräsident Vinzenz John, einen bodenständigen SVP-Politiker, ist klar, in Flums gäbe es im Zusammenleben von Schweizern und Ausländern keine grossen Probleme.
In unserer Gemeinde ist das mehr oder weniger problemlos. Also da respektiert einer den anderen. Bei uns lässt sich wohl sein.
Eine überraschende Aussage, hat auch Flums in den letzten Jahren zahlreiche Einbürgerungsgesuche abgelehnt. Der Gemeindepräsident findet, das Bürgerrecht sei halt etwas Spezielles. Es gehe dabei um die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und die Bürgerinnen und Bürger hätten das Recht, darüber zu entscheiden. Kritiker bemängeln aber, diese Abstimmungen an Bürgerversammlungen seien willkürlich. Menschen würden vielfach nur wegen ihres Herkunftslandes oder ihrer Religion abgelehnt. In Flums wurde die Religionszugehörigkeit der Einbürgerungswilligen bereits in der Vergangenheit publiziert. Dass die Einbürgerung von Italienern an der Bürgerversammlung vielfach problemlos gebilligt wird, während Menschen aus dem Balkan und der Türkei die schlechteren Karten haben, laut dem Gemeindepräsidenten hat dies nicht mit Diskriminierung, sondern mit fehlender Integration zu tun.
Die Italiener sind schon viel länger da. Sie bemühen sich auch mehr um die deutsche Sprache. Sie integrieren sich absolut viel besser als Leute aus dem Balkan.
Eine allgemeine Aussage. Die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuchs an der Bürgerversammlung muss aber begründet werden. Dies hat heute der Nationalrat bekräftigt, in Anlehnung an ein wegweisendes Bundesgerichtsurteil. Mit diesen Forderungen nach einer Begründung kann der Flumser Gemeindepräsident John nicht viel anfangen.
Ich erachte es einfach als legitim, dass der Bürger Ja oder Nein sagen kann. Ich kann von ihm nicht erwarten, dass er detaillierte Ablehnungsvoten führt.
Deshalb gab es für verschiedene St. Galler Gemeinden bereits Ärger mit den Kantonsbehörden und den Gerichten. Flums zum Beispiel muss nach einem Verwaltungsgerichtsentscheid nochmals über zwei Einbürgerungsentscheide abstimmen. Die Einbürgerungsgesuche waren nämlich ohne Begründung abgelehnt worden. Ob der gerichtliche Rüffel an der Haltung der Bürgerinnen und Bürger etwas ändern werde, ist für den Gemeindepräsidenten aber fraglich.
Wenn die Bürger, wie es in einem Fall schon zweimal darüber befunden haben und beide Mal eine ablehnende Haltung eingenommen haben, obwohl sie keine Begründung gebracht haben, warum, dass die abgelehnt werden müssen, da glaube ich nicht daran, dass nach einer Rückweisung durch das Verwaltungsgericht der gleiche Bürger ein zweites oder drittes Mal nachher Ja sagt.
Und damit dürften weitere Rechtsstreitigkeiten programmiert sein. Solche Streitigkeiten könnten in Zukunft vermehrt auftreten. Denn die St. Galler Kantonsbehörden zum Beispiel waren bereits mit abgelehnten Einbürgerungen aus Gemeinden konfrontiert, bei denen zwar eine Begründung vorlag, die aber als zu allgemein und zu wenig konkret empfunden wurde. Das heisst, auch bei der Frage, was eine Begründung ist und was nicht, gibt es jede Menge Interpretationsspielraum.
Elmar Plotzer. Bei Ausschaffungen von abgewiesenen Asylbewerbern geht es nicht immer gewaltlos zu und her. Der Nationalrat diskutiert heute und morgen ein Gesetz, das die Anwendung von polizeilichem Zwang einheitlich regeln soll. Dabei geht es auch um eine Art Elektroschockgerät, sogenannte Taser. Diese Waffen setzen einen Menschen mit einem Hochspannungsschlag vorübergehend außer Gefecht. Solche Methoden waren bisher auch bei der Polizei umstritten. Der Nationalrat scheint hier aber weniger Skrupel zu haben und strebt offenbar ein schärferes Gesetz an, als es Ständerat und Regierung im Sinn hatten. Inlandredaktor Marcel Jecke.
Vor Jahren starben mindestens zwei abgewiesene Asylsuchende auf dem Rücktransport in ihre Heimat. Knebelungen sollen nun deswegen verboten werden. Aber wenn der Taser erlaubt wird, dieses Elektroschockgerät, das getroffene Personen mit einem 50.000 Volt Stromschlag schachmatt setzt, dann geht die Polizei erneut ein Risiko ein, sagt Jan Golle von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Unsere Sorge ist schon, dass die Leute, die ausgeschafft werden, gesund nach Hause kommen, dass Todesfälle sich nicht ereignen anlässlich von Ausschaffungen.
Jan Golle zitiert Amnesty International, wonach alleine in den USA und Kanada mittlerweile 150 Menschen nach einem solchen Stromschlag ums Leben gekommen seien. Die bürgerlichen Parteien des Nationalrates dagegen scheinen aber gewillt zu sein, dem Bund diese Geräte zu bewilligen. Max Hoffmann, Sekretär des Polizeibeamtenverbandes, meint ebenfalls, man habe in den Kantonen, wo Spezialeinheiten der Polizei diese Waffe bereits besitzen, gute Erfahrungen gemacht. Der Polizeibeamtenverband habe seine früheren Bedenken abgelegt und seine Meinung radikal geändert. Generalsekretär Max Hoffmann:
Absolut, die Technik und die Technologie hat sich immer verbessert und die Meinung des Verbandes hat sich dort auch angepasst.
Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren glaubt dagegen nicht, dass diese Waffen bei Ausschaffungen sinnvoll wären und sprach sich gegen sie aus. Bei jemandem, der bereits in Polizeigewahrsam sei, sollte ein derartiger Zwang nicht mehr nötig werden, sagt Konferenzsekretär Roger Schneeberger.
Die KKJPD war der Meinung, dass Taser im Aufgabenbereich der Ausschaffungen auf dem Luftweg nicht unbedingt nötig sind. Zudem haben wir befürchtet, dass mit einer Regelung der Taser auf eidgenössischer Ebene dann Divergenzen bestehen zu kantonalen Polizeigesetzen, die ja teilweise die Taser eben nicht vorsehen.
Da würde sich ein Widerspruch auftun, wenn der Bund die Taser bewilligt, wenn ein Polizist, der im Auftrag des Bundes arbeitet, aber aus einem Kanton kommt, der diese Elektroschockpistolen nicht zulässt. Für Max Hoffmann vom Polizeibeamtenverband liegt es auf der Hand, dass das nationale Gesetz dem Taser auf kantonaler Ebene auf die Sprünge helfen würde.
Von mir aus gesehen, wenn dieses Gesetz mit diesem Artikel so aufgenommen wird, dann besteht die Möglichkeit, dass die Kantone diese Waffe nach politischem Entscheid in den Kantonen einfacher einsetzen könnten. Aber wie gesagt, die Schulung und die Ausbildung muss dann auch gründlich durchgeführt werden.
Die Kantone würden dann nicht nur die Spezialeinheiten, sondern auch die regulären Korps vermehrt mit Tasern ausrüsten. Auch beim Bund geht es letztlich um mehr. Das Gesetz betrifft nicht nur die Rückschaffung abgewiesener Asylbewerber, sondern alle Sicherheitsaufgaben des Bundes, so zum Beispiel den Botschaftsschutz oder die Bahnpolizei. Auch dort kämen die Geräte dann wohl bald zum Einsatz.
Eine halbe Milliarde Franken oder auch mehr würden die Lebensversicherer ihren Versicherten vorenthalten. Dies behauptet kurz vor der Wahl die SP und spricht zum wiederholten Mal von Rentenklau. Das Gesetz sei so zu präzisieren, dass die Versicherer weniger für sich abschöpften und einen größeren Teil des Gewinns den Versicherten überweisen müssten. Auch Parlamentarier anderer Parteien sehen Handlungsbedarf. Aus dem Bundeshaus Gabi Söllerschi.
Die SP kritisiert die Privatversicherer scharf. Sie würden Erträge, die sie im Vorsorgegeschäft erwirtschaften, unbotmäßig für sich behalten und weiterhin ihre Kosten und Erträge zu wenig transparent ausweisen. SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner zieht das Fazit:
Es gibt keine Klarheit, was am Schluss die Versicherten in Geld erhalten.
Mit dem Vorwurf mangelnder Transparenz steht die SP nicht alleine da. Auch beim Gegenpol SVP ist ein Unbehagen über die Situation auszumachen. SVP-Nationalrat Roland Bohrer sagt:
Gewisse Fragen stellt die SP zu Recht, das ist so.
Und auch FDP-Ständerätin Trix Heberlein fragte in einem Vorstoss dem Bundesrat, ob die Versicherungen die Transparenz einhielten. Letzte Woche hat der Ständerat darüber debattiert, heute sagt Trix Heberlein:
Ich denke, eben vor allem in der Transparenz gibt es Handlungsbedarf.
Nebst der Transparenz gibt jedoch noch eine weitere Frage zu reden, die Frage nämlich, wie viel Gewinn die Versicherer für sich behalten dürfen. Per Gesetz sind sie heute verpflichtet, den größten Teil der Überschüsse, die sie im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge erzielen, ihren Kunden gutzuschreiben, mindestens 90%. 10% hingegen dürfen sie für sich behalten. Die Frage ist nun aber, was man zu den Überschüssen zählt. Bezeichnet man als Überschüsse den gesamten Bruttoertrag oder nur den Nettogewinn? Im ersten Fall kann die Versicherung viel mehr Geld für sich abschöpfen. Die Differenz macht insgesamt immerhin mehrere hundert Millionen Franken aus. Und das Gesetz bleibt hier unklar. Die SP prangert nun als Rentenklau an, dass die Versicherungen 10% des höheren Bruttoertrags in die eigene Tasche leiten. Der Schweizerische Versicherungsverband widerspricht. Der Bundesrat habe diese Verteilung abgesegnet. Von Rentenklau könne nicht die Rede sein, sagt Verbandsdirektor Lucius Dürr und fügt an:
Wenn das Nettoprinzip in der reinen Form zur Anwendung käme, dann würde kaum mehr jemand in Versicherungen investieren. Es wäre überhaupt nicht mehr attraktiv. Und wir sind darauf angewiesen als Privatversicherer, dass wir mit Kapital arbeiten können.
Tatsächlich stellen sich aber auch bürgerliche Parlamentarier die Frage, ob die großzügige Bruttomethode wirklich im Sinne des Gesetzes ist. So empfahl etwa CVP-Politiker Eugen David im Ständerat, das Parlament solle sich nochmals mit der Frage befassen. Und auch SVP-Nationalrat Roland Bohrer würde eine Diskussion begrüßen. Die SP wird einen Vorstoß für eine Präzisierung des Gesetzes einreichen. Die Lebensversicherer werden also im Fokus der Politik bleiben.
Gabi Söllerschi im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen: Augenzeugenbericht aus Burma und Stimmen aus Darfur. Zuerst aber das schwierige Business mit dem Tod. Die Vorstellung, in einem Haus oder nur schon in der Nähe eines Hauses zu wohnen, wo Sterbewillige professionell in den Tod begleitet werden, ist unangenehm oder macht sogar Angst. Das bekommt die Sterbehilfeorganisation Dignitas zu spüren. Mehrere Zürcher Gemeinden wollen ihre Aktivitäten verbieten. Dieser Rechtsstreit dauert wohl noch lange. Inzwischen hat sich auch die Ethikkommission zum umstrittenen Geschäft mit dem Tod geäußert. Sie verlangt mehr Toleranz, aber auch strengere Richtlinien. Sonja Schmidmeister.
Seit Dignitas vor 2 Wochen die Sterbewohnung in der Stadt Zürich aufgeben musste, steht die Organisation vor einem akuten Problem. Wohin mit all den Sterbewilligen, die vor allem aus dem Ausland anreisen, um sich in den Tod begleiten zu lassen? Mehrere Anläufe, anderswo ein Sterbezimmer einzurichten, scheiterten am Protest von Anwohnern und Gemeindebehörden. Peter Hofer, der Anwalt von Dignitas, zieht ein nüchternes Fazit.
Das will einfach niemand, will Dignitas haben, was faktisch auf eine Verhinderung der Tätigkeit von Dignitas ausläuft.
Ob Gemeindebehörden Dignitas langfristig einen Riegel schieben können, ist aber noch völlig offen, das Verbot erst provisorisch. Die Behörden stützen sich auf das Baurecht und sind der Ansicht, dass Sterbezimmer in Wohn- oder Industriezonen bewilligungspflichtig seien und entsprechende Gesuche auch abgelehnt werden könnten. Juristisch ist dieses Vorgehen Neuland. Erst ein konkreter Rechtsstreit kann dereinst Klarheit bringen. Christoph Rehmann-Sutter, Präsident der Nationalen Ethikkommission, spricht von einem fast unlösbaren Konflikt.
Ein Konflikt zwischen der Anerkennung des Sterbewunsches einer verzweifelten Person, die keinen anderen Ausweg mehr hat, das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass Anwohner oder Leute, die das sehen, die wissen, dass das in ihrer unmittelbaren Nähe passiert, davon bewegt und berührt und aufgewühlt sind.
Da die Schweiz der Beihilfe zum Suizid aber liberal gegenüberstehe, gibt der Ethiker zu bedenken, müsse die Gesellschaft wohl oder übel auch die Konsequenzen tragen.
Ich habe etwas Sorge jetzt, dass es in eine Art Hetzjagd umschlägt, dass vielleicht nicht nur die Anwohner sich dann plötzlich berührt fühlen, sondern auch die, die gerne in die Nähe kommen, extra. Wahrscheinlich braucht es von allen auch ein Stück Toleranz.
Um Missbrauch zu verhindern, hat die Ethikkommission im vergangenen Jahr empfohlen, Sterbehilfeorganisationen staatlich zu kontrollieren. Bisher ohne Erfolg. Auch die Zürcher Justiz, allen voran Andreas Brunner, der leitende Oberstaatsanwalt, fordert seit langem gesetzliche Grundlagen, die national gelten. Denn das Problem mit dem unliebsamen Sterbetourismus kann schon morgen in weiteren Kantonen auftreten. Per Gesetz könnte festgelegt werden, ob Sterbebegleitungen zum Beispiel in Wohnquartieren verboten werden sollen. Brunner macht keinen Hehl daraus, dass er eine solche Regelung befürworten würde.
Ich denke, es ist wenig sinnvoll, dass ein Sterbezimmer, wo fast täglich eine Sterbebegleitung stattfindet, in einem Wohnquartier durchgeführt wird.
Obwohl der Bundesrat nationale gesetzliche Regelungen bisher abgelehnt hat, hofft Brunner auf das Parlament, wo ein entsprechender Vorstoß noch hängig ist. Außer Zweifel steht, dass Sterbehilfe zunehmend gefragt ist. Dies bestätigte heute die Sterbehilfeorganisation Exit. Sie unterstützt lediglich Sterbewillige, die in der Schweiz wohnen. Die meisten Betroffenen sterben mit Hilfe von Exit deshalb, ohne öffentliches Aufsehen zu erregen, zu Hause.
Der UNO-Sondergesandte Ibrahim Gambari konnte sich heute in Burma mit dem Chef der Militärjunta treffen. Was dabei besprochen wurde, wissen wir nicht, aber das Treffen allein gilt als Erfolg. Ich hatte am Nachmittag Gelegenheit, mit dem NZZ-Korrespondenten in Burma zu sprechen. Er ist zurzeit außerhalb der Stadt Rangun unterwegs. Weil Telefongespräche abgehört werden, nennt er die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi schlicht die Lady. Aus Sicherheitsgründen bleibt auch der NZZ-Korrespondent selbst hier ohne Namen. Ich fragte ihn zuerst nach der Situation in Rangun.
Den Leuten geht es wirtschaftlich sehr schlecht. Die Wirtschaft ist paralysiert, viele Geschäfte sind geschlossen. Es ist kein Vergleich mit der Situation wie noch zum Beispiel vor einem Monat oder wenn man das auch mit der Situation vor einem Jahr vergleicht. Die Wirtschaft leidet enorm, der Tourismus ist zusammengebrochen, die Hotels sind leer, die Geschäfte sind geschlossen, es herrscht eine Ruhe in der Stadt und wir sind weit vom Normalzustand weg, obwohl das Militär die Lage offenbar unter Kontrolle hat.
Sie sprachen jetzt von der Stadt, zurzeit sind Sie etwas außerhalb in der Provinz, was haben Sie dort angetroffen?
Im Gegensatz zu Rangun und Mandalay gibt es in der Provinz kein Ausgehverbot in der Nacht. Das heißt, die Lage in den Provinzen ist bei weitem nicht so dramatisch. Allerdings ist die Militärpräsenz ebenfalls offensichtlich und konzentriert auf die Klöster.
Die Bevölkerung setzt viel Hoffnung auf dieses Treffen zwischen dem obersten Militär und dem UNO-Sondergesandten. Zu diesem Treffen ist es nun gekommen. Wie ist es zu interpretieren, dass es dieses Treffen überhaupt gegeben hat?
Wenn dieses Treffen nicht zustande gekommen wäre, wäre das ein sehr schlechtes Signal gewesen. Nun weiß man, dass der Sondergesandte nach dem Treffen mit dem Senior-General unter anderem auch die Lady getroffen hat. Das heißt, er hat sie insgesamt während seines zweitägigen Besuchs zweimal getroffen und dass er die Gelegenheit erhalten hat, sie nochmals zu sehen, wird als positiv beurteilt.
Wenn wir von der Lady sprechen, dann sprechen wir von der Opposition. Sie haben beschrieben, die Straßen sind leer, die Leute sind geschockt. Diese Opposition, ist die jetzt am Abwarten oder ist die total zerschlagen?
Zerschlagen kann man nicht sagen, aber man muss drei Phasen berücksichtigen. In einer ersten Phase der Protestbewegung waren es ehemalige Studenten der Bewegung 1988, die das Zepter in die Hand genommen haben. Diese sind weitestgehend verhaftet. Dann kamen die Mönche auf die Straße. Das internationale Aufsehen wurde damit erregt. Die Mönche sind ebenfalls verhaftet, werden in den Klöstern zurückgehalten oder sind aufs Land vertrieben worden. Und danach in einer dritten Phase gab es Studenten, die die Initiative ergriffen haben, dies vor allem am vergangenen Donnerstag mit einer Massendemonstration von etwa 20.000 Leuten. Es hat danach Massenverhaftungen gegeben, vermutlich sind also auch diese Köpfe weitestgehend hinter Gittern. Jetzt muss man abwarten, ob es eine neue Bewegung gibt aus der Bevölkerung, ob sie sich aufrafft, noch einmal auf die Straßen zu gehen. Und gemäß den Informationen, über die ich verfüge, wird dies der Fall sein, falls die Ergebnisse zwischen der Militärjunta und dem UNO-Sondergesandten nichts bringen.
Und was könnten diese Ergebnisse sein, die die Bevölkerung befriedigen könnten?
Man geht hier eigentlich nicht von einer Revolution aus oder von einer kompromisslosen Ablösung des Militärregimes. Was die Leute auf die Straße getrieben hat, sind nicht politische Forderungen, sondern es ist der ökonomische Notstand. Daran kann man auch erkennen, dass die Bevölkerung in erster Linie an einer Normalisierung der Lage, also einer Normalisierung der Lebensverhältnisse interessiert ist. Es geht also nicht um eine ideologisch genährte Revolution, die sich da abgespielt hat und die jetzt im Keim erstickt wird. Es geht darum, das Land zu retten. Und um dies zu erreichen, braucht es einen Dialog. Und es braucht eine Reform innerhalb der Militärführung. Das ist die Hoffnung. Ich persönlich glaube nicht, dass das möglich ist.
Sie hatten auch die Gelegenheit, mit Mönchen in einem Kloster zu sprechen. Wie interpretiert man dort die Situation?
Da muss man zunächst sagen, dass es nicht mehr viele Mönche gibt in den Klöstern. Es gibt im Wesentlichen noch die Alten und es gibt die ganz Jungen, also die Knaben, so bis 10, 12 Jahre. Die anderen sind vertrieben, sind zu ihren Familien zurückgekehrt oder sind festgenommen worden. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem Lehrer zu sprechen, also einem Mönchslehrer. der hat mir in diesem Zusammenhang eine sehr interessante Antwort gegeben. Er hat erklärt, dass die Bewegung eigentlich siegreich ist. Das heißt, man habe schon sehr, sehr viel erreicht. Die Niederschlagung wird nicht als Niederlage interpretiert, sondern als wichtiger Meilenstein im Kampf, im langen Kampf gegen dieses Militärregime. Und es sei nur eine Frage der Zeit, bis es weg sei.
Informationen direkt aus Burma vom Korrespondenten der NZZ. Es ist 18.35 Uhr, das Echo-Dossier. Der UNO-Sicherheitsrat beschloss vor einem Jahr, eine schlagkräftige Friedenstruppe der UNO und der Afrikanischen Union in das Bürgerkriegsgebiet Darfur zu schicken. Tatsächlich ist seither aber wenig passiert, denn in Darfur sind noch immer nur schlecht ausgerüstete afrikanische Soldaten stationiert. Sie beobachten einen Waffenstillstand, der ständig gebrochen wird und bringen der Bevölkerung kaum Schutz. Am vergangenen Wochenende nun sind diese Beobachter selbst zum Ziel eines massiven Angriffs geworden. Darfur Krise und kein Ende. Dazu das Dossier unseres Afrika-Korrespondenten Rudi Küng.
Die Waffenstillstandsbeobachter der Afrikanischen Union, AU, in Darfur sind schockiert. Rund 1000 schwer bewaffnete Milizionäre in 30 zum Teil gepanzerten Fahrzeugen griffen ihre Stellung Haskanita in Süd-Darfur an und lieferten ihnen ein mehrstündiges Gefecht. 10 AU-Soldaten wurden getötet und 7 schwer verletzt, 3 werden noch immer vermisst. Es sei der schwerste Angriff gegen die AU-Truppen seit Beginn der Darfur-Mission im Jahr 2004, sagte AU-Sprecher Nureddin Mesni gegenüber dem BBC-Afrika-Dienst. Noch nie sei eine AU-Einheit gezielt in solcher Weise angegriffen worden. Die Aufgabe der AU-Soldaten ist eng begrenzt und besteht im Wesentlichen darin, einen vor 3 Jahren geschlossenen Waffenstillstand zu beobachten. Doch seither haben sich die Rebellen in ein Dutzend Gruppen gespalten und die militärische Lage in Darfur völlig unübersichtlich gemacht. Sie seien nur eine Beobachtungsgruppe und mit weniger als 6000 Mann auch nur an wenigen Orten präsent und sehr beschränkt handlungsfähig, hielt der Chef der AU-Truppen, General Agwai, nach der Attacke fest. So müssen die Menschen in Darfur immer wieder erleben, dass sie schutzlos der Gewalt ausgeliefert sind und ihnen die Truppen der Afrikanischen Union nicht helfen können. Für sie als Frau aus Darfur und Sudanesin sei das, was in Darfur geschehe, eine Tragödie, sagt die Friedensaktivistin Safa Adam.
Being a Darfurian and a Sudanese, what is happening in Darfur, it is really a tragedy. IDPs in the camps still.
All die Vertriebenen in den Lagern könnten nicht in ihre Dörfer zurückkehren, weil es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gebe. Janjaweed-Milizen und Regierungssoldaten griffen die Vertriebenen an und vergewaltigten Frauen. Zwar seien Soldaten der Afrikanischen Union vor Ort, doch die unternehmen wenig. Trotz deren Präsenz werde der Waffenstillstand gebrochen und würden die Zivilpersonen angegriffen.
And insecurity of civilian happy.
Um die Zivilbevölkerung besser zu schützen, wollten die westlichen Mächte im UNO-Sicherheitsrat schon seit langem Blauhelme anstelle der AU-Soldaten nach Darfur schicken. Doch Sudans Regierung lehnte dies vehement ab. Vor einem Jahr schließlich einigten sich die Sicherheitsratsmitglieder auf die Entsendung einer robusten, gemeinsamen Friedenstruppe der UNO und der AU nach Darfur. Sudans Machthaber gaben erst im vergangenen Juni ihre Einwilligung dazu, unter internationalem, auch chinesischem Druck. Doch sie stellen weiterhin Bedingungen und verzögern so die Stationierung der Friedenstruppe. So will Khartoum, dass sämtliche 26.000 Mann der neuen Friedenstruppe aus afrikanischen Ländern stammen.
We should exert more efforts to know whether infantry units can be sourced from Africa. Fully.
Man müsse mehr Anstrengungen darauf verwenden, dafür zu sorgen, dass sämtliche Truppen aus Afrika stammten, forderte Sudans UNO-Botschafter vor 10 Tagen in New York. Dann könne man darüber reden, ob der Sudan Einheiten aus Thailand oder Guatemala oder sonst wo akzeptiere. Der UNO-Generalsekretär versuchte, die Angelegenheit herunterzuspielen.
This will be composed of predominantly African Union soldiers, while non-African.
Die neue Friedenstruppe werde hauptsächlich aus Soldaten der Afrikanischen Union gebildet, sagte Ban Ki-moon. Nicht-afrikanische Soldaten übernehmen Aufgaben in speziellen Einheiten. Das seien so technische Fragen, die die UNO mit der Afrikanischen Union diskutieren wolle.
Kind of some technical issues we will try to discuss between United Nations and African Union.
Doch die Sache ist von größter Bedeutung. Menschenrechtsexperten nämlich verdächtigen das sudanesische Regime in Khartoum eines Kalküls. Es verlange ausschließlich afrikanische Friedenssoldaten, weil diese schlechter trainiert und ausgerüstet seien als Eliteeinheiten etwa aus industrialisierten Ländern. Afrikanische Friedenssoldaten, so die Logik, könnten von Khartoum leichter in Schranken gewiesen und so seinen Soldaten und den mit ihnen verbündeten Janjaweed-Milizen weniger gefährlich werden als westliche. Soldaten und Milizen aber brauche Khartoum nach wie vor zur Durchsetzung seiner Machtpolitik in Darfur.
It is a deliberate weapon used to force people in the villages.
Die Gewalt gegen die Bevölkerung sei eine willentlich eingesetzte Waffe, um die Dorfbewohner zu vertreiben, meint etwa die Friedensaktivistin Safa Adam. Und auch eine Waffe, um die Volksgemeinschaften zu zerschlagen und zu entmenschlichen.
A kind of a weapon to defeat and to dehumanize those communities.
Dass nur eine schlagkräftige Friedensmission die Sicherheitslage in Darfur verbessern kann, zeigt auch die Attacke vom vergangenen Samstag auf die AU-Beobachtermission in Haskanita. Nach Meinung der Afrikanischen Union steckt eine Rebellensplittergruppe dahinter. Über deren Motive kann man vorerst nur spekulieren. Denkbar ist, dass die Rebellen auf diese brutale Weise die afrikanischen Länder von der Entsendung von Friedenssoldaten abhalten wollen. Sei es, weil sie überhaupt keine Friedenssoldaten in Darfur wollen, sei es, weil sie keine afrikanischen Soldaten wollen. Diese gelten nämlich als regierungsfreundlich. Darüber hinaus aber hat die neue Friedenstruppe für Darfur weitere schwerwiegende Probleme. So haben westliche Regierungen bisher kaum Helikopter, Flug- und Fahrzeuge sowie Panzerwagen zugesagt. Ohne solide Ausrüstung aber wäre die neue Friedenstruppe so machtlos wie die gegenwärtige. Ihr neuer Kommandant ist denn auch jetzt schon über die hohen Erwartungen besorgt.
I'm worried because of high expectation. People will expect us by tomorrow.
Die Leute erwarteten, dass sie schon morgen etwas täten, sagte der nigerianische General Agwai einer BBC-Reporterin noch vor dem Angriff auf die AU-Soldaten. Aber vor Ort habe sich wenig verändert und er sehe bis zum Jahresende auch keine großen Veränderungen voraus.
And I can't see anything changing much even up to the end of this year.
Die Lage in Darfur könnte verfahrener kaum sein. Anfangs Oktober im Jahr 2007.
Das war ein Beitrag von Rudi Küng. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Annelies Tennisch, für die Nachrichten Barbara Neverschiel, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.